Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Heise Meets. Cloud ist seit ca. 10 Jahren aus der IT-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Trotzdem gibt es immer wieder Diskussionen und Überlegungen, was ist der richtige Weg und wie kann ich Cloud Native nutzen? Die Tech Consult GmbH aus Kassel hat dazu jüngst eine Studie erstellt. Cloud Native, wie Unternehmen mit Cloud Native Methoden und Technologien ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. An der Studie beteiligt waren unter anderem auch die Unternehmen CloudiCall aus Berlin und QRware aus München. Herzlich willkommen bei Heise Meets Mario Leander Reimer von QRware und Carsten Samaschke von CloudiCall. Schön, dass ihr da seid. Beim Anfang geht es ja immer darum, dass ihr euch vielleicht einmal vorstellt, Carsten Leander. Ich denke, das könnt ihr am besten selber tun. Ihr wisst am besten, wer ihr seid und was eure Unternehmen machen. Daher, ja, wer mag beginnen? Leander, vielleicht fängst du einfach mal an und erzählst unseren Zuhörern etwas über euer Unternehmen und über dich.
Sehr gerne. Danke dir, Gisela. Ja, hallo, Leander Reimer. Bin Managing Director und CTO bei der QRware. Bin mittlerweile seit fast 15 Jahren im Unternehmen. Vom Background her bin klassisch ausgebildeter Diplom-Informatiker, bin jetzt seit 25 Jahren im Job. Wir bei der QRware sind ein mittelständisches Software-Projekthaus bis DevOps-Provider. Wir bauen cloud-native Anwendungen, seit es den Terminus eigentlich gibt. Ja. Wir realisieren Anwendungen für Großkonzerne als auch für große mittelständische Unternehmen, die es halt einfach nicht von der Stange zu kaufen gibt. Ja. Das ist Custom Software, die halt irgendwie spezielle fachliche Probleme unserer Kunden löst. Wir verstehen uns auch als Lehr- und Lehrorganisation. Das heißt, wir geben gern unser Wissen weiter. Wir sind an Hochschulen und Unis tätig mit Lehraufträgen. Wir geben Workshops. Wir sind auf Konferenzen unterwegs. Also das ist auch wirklich etwas, was uns auszeichnet. Und wo wir bei Auszeichnungen sind, da sind wir auch dieses Jahr sehr stolz wieder drauf, dass wir dieses Jahr das Triple geschafft haben bei der Great Place to Work Auszeichnung. Wir sind wieder Deutschlands bester IT-Arbeitgeber in unserer Größe und in der IT-Branche und generell. Ja, soweit mal von uns.
Herzlichen Glückwunsch. Carsten, was gibt's zu euch zu sagen und zu dir?
Ja, danke Gisela, dass ich da sein darf. Carsten Samaschke, Gründer und einer der Geschäftsführer von Cloudical. Wir sind eine cloud-native Beratungsfirma, die nicht nur berät, sondern das, was sie berät, auch dann selber hinterher wieder mit auslöffelt. Das heißt, wir helfen unseren Kunden in cloud-native Umfelder rein. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden in cloud-nativen Umfeldern Erfolg haben. Wir managen deren Infrastrukturen dort, wir managen deren Applikationen dort. Wir helfen ihnen auch, ihre Software und Workloads zu migrieren in Richtung Cloud-Native und geben dabei natürlich auch unser Wissen ganz intensiv weiter. Und wenn es sein muss, dann helfen wir den Kunden noch wieder aus der Cloud raus. Wir sind selber als Firma gegründet worden im Jahr 2017. Wir kommen im Grunde aus einem eher enterpreisigeren Umfeld von der Herkunft her. Das heißt, wir waren damals halt im Umfeld von größeren Unternehmen unterwegs und haben einfach festgestellt, dass Cloud Native was ganz anderes ist als das, was dann dort gelebt worden ist. Und das war damals der Grund, die Cloudical zu gründen. Heute sind wir Teil des Allgäuer Konzerns und ich bezeichne uns dann immer auch als die cloud-native Reißzwecke auf dem Stuhl, auf dem sie alle sitzen. Denn Cloud-Nativität, und das werden wir ja heute auch rausarbeiten, ist halt etwas, was im Zweifelsfall wehtut, aber was ganz großartige Ergebnisse produzieren kann.
Das ist eine schöne Vorstellung von euch beiden, also geballte Cloud- und Cloud-Native-Kompetenz. Und das soll ja heute auch unser Gesprächsthema sein. Aber bevor wir in die Einzelheiten gehen, Leander, und wir tiefer ins Thema einsteigen, kannst du noch mal kurz erklären, was Cloud-Native eigentlich bedeutet. Wir schmeißen da mit einem Begriff um uns, aber vielleicht weiß nicht jeder, was das ist.
Gut, ja, sehr gerne. Also Cloud-Native, ich meine, man hört es jetzt erstmal, ist auf jeden Fall mal ein englischer Begriff. Native steht in diesem Fall für, ich meine, wenn man es wörtlich übersetzen würde, für einheimisch. Ja, was heißt jetzt einheimisch in dem Fall? Einheimisch betrifft halt einfach die Anwendungen, um die es geht. Ja, also Cloud-Native Computing ist halt einfach ein neuer Ansatz in der Softwareentwicklung, der sich Cloud-Computing zunutze macht Ja, um halt skalierbare Anwendungen, elastische Anwendungen, beobachtbare Anwendungen, resiliente Anwendungen auf Cloud-Infrastrukturen, auf Cloud-Plattformen zu erstellen und dort auszuführen. Ja, das sind so die, ja, der Mehrwert von Cloud-Native Computing und Cloud-Native Anwendungen, mal zusammengefasst in meiner Sprache.
Mhm. Carsten, magst du was ergänzen oder hat Leander alles dazu gesagt?
Nee, Leander hat das schon sehr, sehr gut ausgedrückt. Also für uns ist Cloud-Native halt ganz wesentlich kein Selbstzweck. Das ist ähnlich wie Cloud nicht Sinn und Zweck der Übung, sondern es ist halt eine Art von Toolchain. Es ist ein Lösungsbaukasten, den man nutzen kann, um seine Applikationen, Workloads und Infrastrukturen möglichst resilient, möglichst skalierbar, möglichst ausfallsicher, möglichst sicher aufzusetzen. Und was halt an der Stelle einfach super wichtig ist, ist zu verstehen, Cloud Native ist nicht Cloud Ready. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich versuche das immer so zu umschreiben, dass ich halt sage, ich fahre ein Elektroauto und mein Elektroauto ist langstreckenfähig, also langstreckenready, aber nicht langstreckennative. Dafür muss ich zu oft zwischendurch anhalten. Und so ähnlich ist das mit Software und Infrastrukturen in diesen Cloud- und Cloud-Native-Umfeldern. Nur weil es in der Cloud läuft, ist es nicht zwingend Cloud-Native. Und die Kunst besteht halt tatsächlich darin, Workloads, Infrastrukturen, Software, Prozesse, Vorgehensweisen daraufhin zu adaptieren, dass sie halt in diesem atmenden Umfeld, was halt Cloud-Nativität bedeutet, auch wirklich existieren können und nicht einfach nur dort darben, sondern gedeihen und blühen können.
Nun sagt ihr ja beide, Voraussetzung, um Cloud-Native arbeiten zu können, ist erstmal, dass ich überhaupt in der Cloud bin. Was würdet ihr dann heute zum Status quo sagen? Wie intensiv setzen deutsche Unternehmen denn heute schon Cloud-Lösungen wie zum Beispiel Software as a Service ein? Was ist da euer Gefühl?
Da fange ich vielleicht kurz an und Leander ergänzt dann, denn ich komme da eher aus einer Infrastrukturecke und habe da vielleicht einen etwas anderen Blick drauf, der aber nicht den Ansatz hat, dass er jetzt oder den Wunsch hat, dass er allumfassend ist. Unternehmen gehen intensiver in Cloud-Umfelder rein. Und das war ursprünglich ein Trend, der sehr, sehr groß von enterprisigen Umfeldern getrieben worden ist und heute dann halt auch im Mittelstand und kleine Firmen erreicht hat. Der Fokus dabei ist halt immer Flexibilisierung. Es geht nicht wirklich um Kostenersparnis, das muss man auch ganz klar sagen. Cloud ist nicht billig, egal ob es jetzt Cloud oder Cloud Native ist. Aber Flexibilisierung ist halt ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich kriege halt meine Infrastruktur in Minuten, vielleicht schlechtestenfalls Tagen provisioniert und nicht mehr in Wochen, Monaten oder Jahren, weil ich halt Ressourcen nicht mehr kaufen muss, sondern sie miete bei einem Anbieter, der halt dann schon die Sachen vorrätig hat. Und das ist natürlich eine Geschichte. Wir haben damit bei den Unternehmen ganz starke Flexibilisierungsaspekte, die gezogen werden können. Darüber hinaus haben wir halt in diesen Umfeldern diese Modelle, wie du es auch gerade angesprochen hast, Gisela, Software as a Service, wo wir halt andere Service- und Delivery-Modelle aufsetzen können, die sehr stark davon profitieren, dass es halt alles extrem flexibilisiert ist und sich auch extrem großflächig, buchstäblich weltweit ausrollen lässt. Insofern sehen wir einen immer zunehmenderen Trend, in die Cloud zu gehen. Das ist für viele inzwischen ein First-Class-Citizen. Was dort halt nicht unbedingt bewusst ist, ist das Wissen darum, dass Cloud nicht gleich Cloud ist. Es gibt halt Public Cloud, es gibt die Hyperscaler, es gibt Private Cloud, es gibt Mischformen wie Hybrid Clouds oder Multiclouds. Dieses Wissen ist nicht da, häufig nicht da. Was aber zumindest da ist, ist das Wissen, ich outsource halt meine Infrastruktur, ich hoste sie jetzt halt bei Google, Microsoft, Amazon oder bei wem auch immer und habe dann da Flexibilitäten. Das ist da, das sehen wir, das nimmt auch immer mehr zu. Aber, und das ist aus unserer Sicht halt ein Problem, es wird häufig nur als Lift- und Shift-Ansatz gemacht. Das heißt, du nimmst deine Lösung, packst sie in die Cloud, aber eigentlich änderst du nichts. Du änderst eigentlich nur den Anbieter und nicht die Art und Weise, wie die Sachen gebaut sind und wie sie betrieben werden.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Da wollen wir heute gerade noch drüber sprechen. Leander, hast du da noch Ergänzungen zu?
Ich würde zumindest mal insofern ergänzen, dass oder auf unsere Studie verweisen, wo ja schon ganz klar rauskommt, dass, also ich sag mal, für größere Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern oder mehr, da ist das Thema schon deutlich angekommen. Da ist ein Großteil zumindest bereits digitaler Anwender oder digital fortgeschritten. Ja, Dinge sind migriert, laufen bereits in der Cloud, SaaS-Produkte werden genutzt. Bei den Unternehmen, ja, so eher so in der 500, in der 500er Gegend, ja, da ist es schon noch so, dass circa die Hälfte der Unternehmen, das sagt zumindest ja die Umfrage, es waren 260 Unternehmen, dass man dort schon erstmal noch Anfänger ist, ja, also dort eher am Anfang steht. Also ich glaube, es ist angekommen, dass man diesen Schritt gehen sollte oder sogar muss, ja. Aber man steht halt erst noch am Anfang. Also da ist schon noch eine Reise.
Da interessiert mich nochmal, kann einer von euch sagen, oder ist das aus der Studie rausgekommen, in welchen Bereichen von Unternehmen ist dieser Trend am stärksten sichtbar? Gibt es Bereiche, wo ihr sagt, in der Branche erkennt man schon, dass die ganz stark auf Cloud und Cloud Native gehen, oder gibt es irgendwie, was weiß ich, ERP-Lösungen oder was auch immer, wo ihr sagt, da beginnt's jetzt? Mag einer von euch das vielleicht mal?
Da kam aus der Studie eigentlich ein wilder Mix raus, würde ich sagen. Ja, welche Unternehmen oder welche Branchen da tatsächlich schon mehr in der Cloud sind oder weniger in der Cloud sind. Erfahrungsgemäß ist es im produzierenden Gewerbe. Dort ist es noch nicht so stark angekommen, meiner Erfahrung nach. Oder es ist dort noch nicht umgesetzt. Ich glaube, angekommen ist es schon, aber es fehlt da jetzt einfach noch an, ich sag mal, an Umsetzungskompetenz, an Know-how, an, hey, wie starten wir denn jetzt einfach? Weil meistens auch ja, die IT-Mannschaft in diesen Unternehmen relativ klein ist. Ja, und daran liegt es, glaube ich. Also meiner Erfahrung nach, produzierendes Gewerbe ist da schon ein bisschen hinten nach. Momentan zumindest.
Ja, vielleicht ergänzend, Gisela, was wir halt sehen, ganz stark Automotive-Umfeld, die sind da extrem mit dabei. Das war auch schon vor Tesla so. Das hat dadurch aber jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen, weil halt inzwischen auch erwartet wird, dass du Over-the-Air-Updates machen kannst bei deinen Fahrzeugen und so weiter und so fort. Dann, was wir in den letzten Jahren sehr stark gesehen haben, Banken und Versicherungswesen, die sind zwar extrem reguliert, aber die sind halt auch darauf angewiesen, dass sie resilient sind, dass sie ausfallsicher sind, dass sie skalieren können. Media, also auch Rundfunk, Fernsehen, die gehen sehr, sehr stark in Richtung Cloud, Cloud-Lösungen. Und dann, wie Leander schon gesagt hat, gibt es so einen großen Bereich sozusagen, wo man sich Gedanken macht, wo es erste Schritte gibt. Es gibt so ein paar Quick Wins, die man machen kann. Man zieht halt, keine Ahnung, irgendwelche Backend-Systeme mal um und schaut mal, wie es läuft. Und dann gibt es halt sowas wie das produzierende Gewerbe oder auch Handwerk oder sowas, die dort an der Stelle, abseits von wir nutzen Microsoft 365 oder Google for Business, überhaupt noch nicht angekommen sind.
Auch der Handel steht noch am Anfang, ja. Transport und Logistik steht auch noch am Anfang, eher der Reise.
Ja. Dann lasst uns doch mal in die Vorteile gucken. Ich meine, wenn ich am Anfang einer Reise stehe, dann möchte ich ja auch immer wissen, welchen Vorteil habe ich denn, wenn ich etwas verändere, also von meiner On-Premise-Lösung oder von meinem eigenen Rechenzentrum dann in die Cloud gehe und auf Cloud-Native-Lösungen. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen was über Vorteile sagen. Leander, vielleicht Betrieb und Infrastruktur, gibt es da Vorteile, wenn ich wechsle und wandle?
Ja, also die gibt's ganz klar, bin ich ganz fest von überzeugt. Also das eine Thema ist auf jeden Fall mal das Thema Bereitstellungszeiten. Ja, also wie schnell schaffe ich es, einen neuen Server irgendwie hochzufahren, den ich jetzt brauche für irgendeine Idee, für einen neuen Dienst, den ich gerne bereitstellen will. Ja, so Bereitstellungszeiten, Flexibilität auf jeden Fall. Ja, dann halt einfach dieses On-Demand Computing, also diese Opportunitätskosten, von denen oft gesprochen wird. Ich meine, ich fahre den Server hoch, wenn ich ihn brauche, und wenn ich ihn nicht mehr brauche, kann ich ihn auch ganz einfach dekommissionieren und quasi wieder zurückgeben, diesen virtuellen Server. Also das sind mal infrastrukturmäßig betrachtet die beiden wesentlichen Vorteile meiner Meinung nach, ja, Bereitstellungszeit als auch Flexibilität.
Genau, also vielleicht ergänzend an der Stelle, Was auch in Cloud-Umfeldern, glaube ich, ganz große Vorteile sind, ist, du hast halt eine zentralisierte Security. Hast du jetzt nicht zwingend auf deinem Server selber, also da bist du immer noch selber für verantwortlich, genauso wie für Backup oder ähnliche Sachen, aber du hast einen Unterbau, du hast eine Plattform, wo ein Cloud-Anbieter für dich zum Beispiel Netzwerk-Security nicht nur überwacht, sondern auch erzwingt, wo du dir auch Infrastrukturen mit ausrollen kannst, da touchen wir dann schon langsam in Richtung auch Applikationen, wo du dir Infrastrukturen mit ausrollen kannst, wie Firewalls, Web-Application-Firewalls oder ähnliche Sachen, für die du sonst erstens wesentlich länger Zeit brauchen würdest und die du zweitens ganz, ganz stark customizen müsstest. Applikationen haben halt dann an der Stelle den Vorteil, dass sie effektiv wesentlich schneller bereitgestellt werden können. Wenn die Infrastruktur schneller stehen kann, kann die Applikation schneller stehen. Wir sind also viel mehr imstande, tatsächlich auch mit Minimum Viable Products zu starten und die dann sukzessive weiterzuentwickeln. Negativ ausgedrückt Bananensoftware, aber eigentlich ist das ein sehr positives Ding, weil man halt sehr, sehr interaktiv ist, weil man sehr, sehr schnell halt auch wirklich reagieren kann und agieren kann. Und was auch ein Vorteil ist, was für den einen oder anderen Nachteil ist, ist halt die Automatisierung, die ich im Cloud-Umfeld per se habe, die ich in meinem eigenen Datacenter, wenn ich es klassisch machen würde, immer noch erstmal schaffen müsste und die aber bei den Infrastrukturen nicht Halt macht. Ich kann halt in Cloud-Umfeldern meine Infrastrukturen automatisch ausrollen, ich kann meine Workloads automatisiert ausrollen, ich habe die Plattformen wie CI/CD und ähnliche Sachen, die ich einfach nutzen kann. Ich spare mir extrem viel Overhead im Vorfeld, im Sinne von Jugend forscht, im Sinne von ausprobieren, im Sinne von selber basteln. Und Applikationen dann wiederum, die profitieren natürlich davon, dass ich Environments habe, die zumindest theoretisch beliebig skalieren können, die theoretisch halt beliebig auch resilient sein können. Immer theoretisch, denn das eine ist das Environment, die Umgebung, das andere ist meine Applikation, mein Workload, aber da kommen wir gleich noch drauf, die das dann jeweils mit unterstützen müssen. Also es gibt eine ganze Menge Vorteile, die ich mir dann schon einfange, verglichen mit meinem alten traditionellen Ansatz. Und das ist dann für viele Unternehmen auch überhaupt erstmal dieses Verständnis für diese Vorteile, der erste Schritt in solche Umfelder rein, wo wir dann immer nur sagen, dort bitte nicht aufhören. Aber da kommen wir noch zu.
Also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, ja, was Carsten gesagt hat, also das Thema Automatisierung. Ich meine, es zahlt auf Bereitstellungszeiten, auf Turnaround-Zeiten, auf kurze Turnaround-Zeiten ein und das ist natürlich enorm. Ja, der Betrieb wird enorm vereinfacht, auch durch die Automatisierung. Auch das ist definitiv ein Thema. Viele Cloud-Plattformen, dieses Thema der Überwachung. Ja, ich habe jederzeit irgendwie einen Blick auf den Zustand meiner Systeme. Also das ist ganz klar ein Riesenschritt nach vorne, wenn man das vergleicht mit dem, was man vielleicht so im eigenen Datacenter gemacht hat mit irgendwie 5 Servern unterm Tisch.
Das ist ein schöner Hinweis. Es wird im Moment ja auch ganz viel über Hybridlösungen gesprochen. Also ich tue einen Teil meiner Lösung in die Cloud und Teil behalte ich bei mir im eigenen Haus. Was empfehlt ihr euren Kunden? Ist das eine gute Lösung, so hybrid zu arbeiten? Oder sagt ihr, nee, es ist besser, wenn man sich für eine Seite entscheidet?
Also pauschal kann man es natürlich erstmal nicht beantworten. Das hängt immer vom konkreten Use Case ab. Da kommt der Berater in mir durch, der sagt, da müssen wir erstmal drüber reden. Aber es gibt relativ gut abgrenzbare Geschichten, wo man sagen kann, hier können Hybridlösungen auf jeden Fall helfen. Das eine ist tatsächlich überhaupt erstmal loslegen. Ich bin nicht gezwungen, alles schon in die Cloud zu packen, mit der ich ohnehin erstmal Erfahrungen sammeln muss, wo ich mir erstmal die Komplexitäten erarbeiten muss oder beherrschbar machen muss. Das heißt, ich kann das sukzessive wachsen lassen. Cloud-Umfelder sind darauf ausgerichtet, dass sie halt offen sind, im Sinne von, dass ich sie auch integrieren kann in meine auch On-Premises oder Private-Cloud-Environments. Das andere, wo Hybridlösungen eine ganz, ganz große Rolle spielen, ist halt, wenn es ums Datenmanagement, die Datenhoheit geht. Als Beispiel Automotive. Ganz viele Daten, die da anfallen, wenn die Testfahrten machen, wenn die Dinge verarbeiten, das wollen die Anbieter naheliegenderweise nicht in einem Public Cloud Umfeld sehen. Das wollen die in ihrem eigenen Rechenzentrum sehen. Aber man kann natürlich dann anonymisierte Daten ins Public Cloud Umfeld schicken, dort das Number Crunching machen lassen mit entsprechend bereitgestellten Infrastrukturen, die dann halt auch wieder abgebaut werden und hat auf die Art und Weise letztlich eine Kombination dieser Umfelder. Auch Media, auch andere regulierte Branchen agieren so. Da wird dann auch dauerhaft eher ein hybrides Umfeld bestehen bleiben. Aber ganz klar gesagt, bezogen auf hybride Umfelder, man steigert natürlich auch die Komplexitäten ganz extrem und das wird häufig unterschätzt. Ich muss dann halt nicht mehr nur mein eigenes Rechenzentrum managen, sondern ich muss halt auch das Cloud-Umfeld managen und beide Sachen miteinander kombiniert managen. Und das ist dann durchaus eine Geschichte, weshalb ich halt auch am Anfang gesagt habe, das muss man sich von Fall zu Fall angucken, wo man tatsächlich überlegen muss. Aber um einen ersten Start zu kriegen, perfekt, ich muss nicht gleich alles mit einem großen Rutsch in die Cloud bringen. Das kann langsam wachsen, Leuchtturmprojekte. Aber ich sollte schon einen genauen Plan haben, was ich wie wo betreiben.
Also anschließend könnte ich nur sagen, ich glaube, Hybrid wird fast der Standard wahrscheinlich werden. Denn, also ich meine, das eine ist eben das Thema Migration. Während der Migration wird man eh hybrid sein, weil man nicht alles in einem Rutsch migrieren wird können. Ja, das ist ein Riesenunterfangen und das sollte man nicht tun, sondern lieber schrittweise. Und ich kann mir ganz, ganz viele Use Cases vorstellen, wo es halt einfach genau eben sinnvoll ist, schon noch lokal, weiß ich nicht, in der Fabrikhalle, wie auch immer, da irgendwelche lokalen Systeme laufen zu lassen. Denn ich meine, Cloud heißt, es läuft irgendwo im Internet. Internet heißt, ich brauche eine Leitung. Leitung heißt, ich habe Latenz, ich habe Bandbreitenthemen. Das heißt, große Datenmengen dort zu transferieren oder wenn wirklich Latenz ein Thema ist, wenn ich halt im kleinen Millisekundenbereich irgendwie mit der Maschine sprechen muss, dann muss der Rechner faktisch neben der Maschine stehen. Ja, ich meine, es gibt ja Fog und Edge Computing, diese Bereiche, die jetzt ganz populär werden, die adressieren ja genau diesen Hybridmarkt. Und der Gag ist halt, dass man halt die Technologien, die, ich sag mal, in der Cloud geboren wurden, naja, ich meine, die kann man jetzt halt auch lokal in seinem Datacenter nutzen, sodass man, selbst wenn man hybrid ist und selbst wenn man lokal noch etwas hat, immer noch die Vorzüge und die Vorteile dieser Cloud-Native-Technologien dann halt auch lokal nutzen kann. Eben das Thema Flexibilität, das Thema Bereitstellungszeiten, durchaus auch die Sicherheit und. Ja,
Leander, jetzt haben wir ja ganz viel über Cloud gesprochen, über Vorteile von Cloud, über Vorteile, wenn ich hybrid beginne und so weiter. Jetzt würde ich aber gern mal auf dieses Thema Cloud-Native kommen. Welche Rolle spielt in diesem ganzen Zusammenhang Cloud-Native und welche Vorteile bietet Cloud-Native dem Nutzer? Kannst du da noch mal was zu sagen?
Gut, also wir haben schon viel immer zwischen den Zeilen über die Vorteile gesprochen. Also wenn man mal wirklich aus Kundensicht das Thema Time-to-Market, Turnaround-Zeiten, wirklich durch allem, was Cloud-Native mitbringt, seine Produkte, seine digitalen Ideen halt einfach schnell umsetzen zu können, schnell an den Markt zu bringen, schnell an den Endnutzer am Ende des Tages zu bringen. Das ist für mich dann so der Obervorteil, der Riesenvorteil.
Ergänzend dann an der Stelle, auch das haben wir schon angesprochen, insofern wärme ich das jetzt auch bloß nochmal auf, beziehe mich auch auf Sachen, die Leander auch schon gesagt hat. Für mich dann eben ergänzend an der Stelle auch noch die höhere Flexibilisierung. Ich kann halt meine Workloads im cloud-nativen Umfeld kleinteilig gestalten. Also wenn wir jetzt hier schon das Buzzword-Bingo spielen, dann werfen wir jetzt hier noch Microservices mit rein und ähnliche Sachen. Also ich kann halt maßgeschneiderte kleine Services bereitstellen. Ich kann dadurch eine bessere Resilienz erzielen, weil ich nicht mehr Single Points of Failures zwingend habe. Ich kann dadurch eben auch eine bessere Skalierung erzielen. All das zahlt oder resultiert aus halt auch diesen Ansätzen im cloud-nativen Umfeld dann bezogen auf Applikationsworkloads heraus. Darüber hinaus haben wir halt generell die Möglichkeit, dass wir, wenn wir cloud-nativ arbeiten, uns eben nicht mehr abhängig machen von nur einem Vendor. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, unsere Workloads in Anführungszeichen auf Reisen zu schicken. Sie können on-premises laufen, sie können Edge laufen, sie können in der Cloud laufen. Und das betrifft oder das beeinträchtigt den Workload als solches nicht mehr. Der muss in aller Regel nicht mehr angepasst werden, der muss vielleicht nur umkonfiguriert werden. Und das sind alles Vorteile, die ich mir mit cloud-nativer Software, mit cloud-nativer Infrastruktur einfange, die Challenge da drin, die Herausforderung da drin besteht halt darin, dass das Ganze halt kein Selbstläufer ist. Das heißt, du fängst halt nicht an, irgendwie einen Microservice zu bauen, sondern du hast in aller Regel, entweder hast du schon was, Stichwort Brownfield, dann musst du dahin entwickeln, musst deine Ansätze ändern. Oder wenn du neu anfängst, musst du halt auch dich erstmal sukzessive dahin entwickeln. Also Cloud Native ist etwas, was, wenn es ausgerollt ist, ganz große Vorteile bringt, was Applikationen viel schneller bereitstellbar, viel besser betreibbar, viel, viel resilienter und auch sicherer macht. Aber es ist halt ein Weg. Es ist etwas, was nicht einfach vom Baum fällt, sondern da muss man drauf hinarbeiten. Und es hat andere Auswirkungen, die weit über die reine Softwareentwicklung und den reinen Infrastrukturbetrieb hinausgehen. Das darf man auch nicht verschweigen.
Und man kann den Unternehmen nur den Rat geben, dort diesen Weg halt ja zum einen zu planen und zum anderen auch zu sehen, welche der Vorteile brauche ich denn überhaupt? Ne? Ich meine, jetzt Carsten hat ganz, ganz viele Vorteile genannt und vielleicht der eine oder andere sagt, oh nee, diese Facette, die ist jetzt für meinen Use Case gar nicht so wichtig und das muss man halt auch abwägen, denn es ist so wie immer, wenn man den vollen Weg in der vollen Länge mit allen Vorteilen gehen will, dann ist das natürlich auch eine ganz schön lange Reise und auch eine aufwendige Reise. Ne? Und vielleicht braucht es die gar nicht.
Das ist ein schönes Stichwort. Ich glaube, könnte es vielleicht auch sein, dass sich viele scheuen, diesen Weg zu gehen. Wir haben Fachkräftemangel und gerade im Mittelstand ist es nicht ganz so einfach, Experten zu bekommen. Wo könnt ihr helfen und was ratet ihr Unternehmen, die vielleicht nicht in der IT-Mannschaft so toll ausgestattet sind, dass sie diesen Weg alleine gehen können?
Also wir können grundsätzlich, und ich spreche jetzt einfach mal kurz für beide Firmen, bevor Leander dann das sicherlich nochmal ergänzen wird, wir können sicherlich auf jeder Ebene und an jeder Stelle dieser Cloud-Journey, dieser Cloud-Nativitäts-Journey helfen. Das heißt, von der Planung über die Architektur bis hin zur Umsetzung, bis zum Betrieb und eben auch dann wieder in Richtung Weiterentwicklung und Enablement der Kunden selber. Was letztlich an der Stelle natürlich aber ganz relevant ist, ist, dass wir zwar sehr, sehr gerne helfen und sehr intensiv helfen und das natürlich auch unser Geschäftsmodell ist, aber auf Kundenseite halt auch ein gewisses Verständnis dafür da sein muss, was das inkludiert, was das bedeutet. Und das ist etwas, da können wir auch helfen, dieses Verständnis zu schaffen. Aber das ist etwas, das können wir dem Kunden nicht abnehmen. Der muss dieses Verständnis selber entwickeln. Alle anderen Aspekte, da können wir helfen. Cloudical halt mit dem großen Schwerpunkt Managed Services, Infrastrukturen und Cloud-Migration. Und QAware eben eher mit dem Fokus wirklich auf der Software. Aber sorry, Leander, ich wollte jetzt quasi euer Geschäftsmodell hier nicht quasi unserem gleich mit einverleiben, sondern es sind natürlich unterschiedliche Richtungen, die Organisationen dann noch gehen.
Aber trotzdem danke, Carsten. Ja, ich meine, klar, unser Fokus ist schon ganz klar auf den Anwendungen, auf der Anwendungsmodernisierung oder halt dem Anwendungsneubau, dann eben in einer cloud-nativen Art und Weise. Und ja, auch dort unterstützen, helfen wir natürlich unseren Kunden und den Teams unserer Kunden, oft in einem Co-Creation-Modell, wenn wir halt einfach mit den internen Teams zusammenarbeiten. Ich hatte in der Intro kurz gesagt, wir verstehen uns als Lehr- und Lehrorganisation. Ja, das gehört mit dazu, dann halt einfach die Kollegen dort mitzunehmen und halt dann auch auszubilden, sodass sie halt mit diesem ja doch technologisch komplexen, wenn man dort als Entwickler startet und da in dem Umfeld noch nicht so unterwegs war und vielleicht eher jetzt die letzten 10 Jahre, weiß ich nicht, noch Delphi programmiert hat, dann ist das schon, dann ist das plötzlich eine Hausnummer, dass man da jetzt halt irgendwie vielleicht die Sprache wechseln muss, die ganzen Containerisierungstechnologien, die mitkommen, die ganzen Fachbegriffe, die Automatisierungstools. Also ja, Entwickler sind da durchaus am Anfang ja überfordert, die Lernkurve ist sehr, sehr steil, aber ja, wir bieten da auf jeden Fall die nötige Steighilfe, um diesen Berg schnell und erfolgreich zu erklimmen.
Carsten, jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass es sich dabei nicht nur um eine technische Herausforderung handelt. Es ist doch sicherlich auch eine Prozessveränderung und vielleicht auch ein Kulturwandel im Unternehmen erforderlich. Ist das so?
Ja, das ist so. Vielleicht noch mal ganz kurz ergänzend zu dem, was Leander gesagt hat. Und das zahlt auch auf das ein, was du mich gerade gefragt hast, Gisela. Es betrifft nicht nur Entwickler, sondern es betrifft im nächsten Schritt oder auch im ersten Schritt und gleichzeitig auch schon dann auch den Betrieb, der genauso lernen muss, umlernen muss und seine alten nicht nur Technologien, sondern auch Vorgehensweise über Bord werfen muss und sie anpassen muss. Und Gisela, da sind wir genau an der Stelle, wo wir über Kultur reden und wo wir über Prozessveränderungen reden. Es gibt so ein paar Buzzwords, die ich ganz furchtbar finde, die hier aber sehr, sehr gut hinpassen. Sowas wie DevOps. Wir müssen tatsächlich an der Stelle dafür sorgen, dass DevOps eben nicht verstanden wird, als wir setzen einen Entwickler und einen Betriebler an den Tisch und sind schon froh, wenn die sich nicht gegenseitig einen Schädel einschlagen, sondern wir müssen es verstehen als wirklich ein Miteinander, als Aufbrechen von Silos, als Verändern von Entwicklungs- und Betriebsprozessen mit dem Ziel, eine viel, viel größere Durchlässigkeit zu erzielen. Viel, viel eher jeweils die andere Seite mit einzubeziehen. Und da haben wir noch gar nicht über Security gesprochen, da haben wir noch gar nicht über Governance gesprochen, da haben wir noch gar nicht über Legal gesprochen oder andere Aspekte, die damit reinlaufen. Worauf ich hinaus will, ist, wenn man diese Journey beginnt und wenn man sie konsequent geht, egal wie weit, und da stimme ich auch Leander zu, es ist nicht das Ziel zwingend, sondern manchmal ist auch nur ein Teil des Weges ausreichend zu gehen. Aber es ist dennoch kulturverändernd, denn wir befinden uns in Umfeldern. Wir bauen Software für Umfelder. Wir betreiben Software in Umfeldern, die sich fundamental von dem unterscheiden, was IT-Betrieb und Softwareentwicklung in der Vergangenheit genutzt haben. Es ist zwar immer noch Wasser und es ist heißes Wasser, aber dieses Wasser wird halt am Ende des Tages anders verrührt, anders zusammengebracht und muss dann eben auch anders konsumiert werden. Und Cloud und speziell auch Cloud-Nativität ist organisationsverändernd, weil ich viel schneller werden muss, weil ich viel offener werden muss, weil ich viel integrierter werden muss. Und zwar nicht erst am Ende, wenn ich die Sachen über den Zaun werfe, sondern von Anfang an. Und dieses Silo-Aufbrechen ist eine der größten Challenges, die wir in diesen Umfeldern haben. Das ganze Thema Cloud-Migration, Cloud-native Entwicklung wird häufig als ein rein technisches Thema betrachtet, ist aber eigentlich ein Management-Thema und ein kulturelles Thema. Sollte also nicht unbedingt zwingend von, in Anführungszeichen, unten getrieben werden, sondern muss eigentlich genauso aktiv, proaktiv und nachhaltig von oben mit begleitet werden, damit am Ende des Tages wir eben nicht nur Software anders bauen und Infrastrukturen anders betreiben, sondern wirklich profitieren können von dem, was wir da haben, von der Geschwindigkeit, von der weltweiten Verfügbarkeit, von der Modernität der Lösung. Das muss sich in der Gesamtkultur eines Unternehmens dann noch widerspiegeln. Und das ist tatsächlich disruptiv.
Leander, vielleicht ergänzend dazu noch eine Frage. Welche Sicherheitsvorteile oder andersrum gefragt, sind die Daten in der Cloud und mit Cloud Native sicher? Darüber wird ja auch ganz viel diskutiert und da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen.
Ja, und von den Herausforderungen gesprochen, auch das hat die Studie sehr schön gezeigt, 38% der Befragten sehen ja das immer noch als größte Hürde, das Thema Sicherheit. Ich kann da nur sagen, ja, das ist scheinbar immer noch so ein bisschen das Schreckgespenst und kann aber nur sagen, also ich war mal in einem Beratungsprojekt mit einem großen deutschen Versicherer und da durfte ich einer Detaildiskussion eines Chief Security Officers mit einem Sicherheitsexperten eines der großen Cloud-Provider beiwohnen und das war schon echt enorm, was die Cloud-Provider da auffahren, um mindestens mal die Infrastruktur abzusichern. Also was das betrifft, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, dass da irgendwas schief gehen kann. Also was jetzt die Sicherheit der Rechenzentren der ganzen Cloud-Provider, wenn die zertifiziert sind, da wird ein Riesenaufwand betrieben. Also das ist mal das eine, diese Infrastruktursicherheit. Und dann ist es ja ganz oft das Thema Datensicherheit als auch Applikationssicherheit. Und dort ist es so, naja, nichts ist umsonst auf der Welt. Ne? Also man muss dafür was tun. Das, was einem bereitgestellt wird, ist ein ganzer Zoo an Möglichkeiten, an Technologien, an Diensten, die man nutzen kann. Ja? Aber das ist dieses Shared Responsibility Modell. An der Stelle sagt halt der Cloud Provider, ob du diese Dienste nutzt oder nicht, da halten wir uns raus. Es ist in deiner Verantwortung als Applikationsverantwortlicher und als Nutzer der Cloud-Dienste, ob man dann eine Web Application Firewall nutzt oder nicht und ob man dann eben die Festplattenverschlüsselung der Datenbank oder die Datenverschlüsselung anschaltet oder nicht und ob man da seinen eigenen Key hinterlegt oder nicht. Also man muss hier etwas tun. Wenn man es tut, und ich kann nur dazu raten, dass man es tut, dann bin ich ganz fest davon überzeugt, lassen sich in der Cloud deutlich sicherere Anwendungen bereitstellen, als man das jemals on-premise konnte, wenn man denn dann die Dienste nutzt.
Vielleicht an der Stelle, Gisela, noch ein letzter Punkt, einfach nur ergänzend zu dem, was Leander sagt. Das ist wieder dieses Thema Kultur, was da auch ganz stark mit einzahlt. Ich muss halt meine Security-Experten auch zeitig in den Prozess mit reinkriegen. Und dann, komplett unterschrieben, das, was Leander sagt, dann kann ich von den Sicherheitsansätzen, die ich im Cloud-Umfeld habe, extrem profitieren. Dann weiß ich auch, welche Tools ausgerollt werden. Dann kann ich auch meine Software so bauen, dass sie damit integriert werden kann. Wenn ich das hinterher erst mache, wie ich es in der Vergangenheit häufig gesehen habe, du baust eine Software fertig, dann kommt der Security-Experte, guckt drauf, sagt, ändern noch mal das. Das funktioniert hier nicht mehr.
Wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Gesprächs, aber so zwei Sachen habe ich noch. Der Leander sagt in so einem Halbsatz gerade eben, nichts ist für umsonst. Wie sieht's denn mit den Kosten aus? Habe ich Kosteneinsparungen? Wird's teurer? Könnt ihr da vielleicht noch kurz etwas zu sagen?
Also vielleicht fange ich kurz an und komme mal von der Infrastrukturseite und Leander kann ja dann vielleicht von der Softwareseite noch mal ein bisschen nachlegen. Also Cloud-Nativität, eine cloud-native Lösung, wenn sie fertig gebaut ist, kann, wenn sie gut gebaut ist, um ein Vielfaches günstiger betrieben werden als eine traditionelle Lösung. Die Bausteine dafür sind halt wirklich Automatisierung, Proaktivität, tiefe Integration mit der Infrastruktur, das ganze Thema, wie gehe ich den Betrieb an? Da lassen sich Kosten von 70-80% verglichen mit traditionellem IT-Infrastrukturbetrieb Kosten einsparen. Und das ist natürlich fundamental, vor allen Dingen, wenn ich mir halt einfach die Laufzeit einer Lösung angucke. Da kommt auch mit dazu, dass ich auch auf der Infrastrukturseite selber schon geringere Kosten verursache, weil ich halt einfach Workloads habe, die kleiner sind, die wesentlich weniger Blockgrößen in Anspruch nehmen. Also Container statt virtueller Maschinen. Das hat mal ein Teilnehmer einer Schulung von mir gesagt, der Verschnitt halt einfach viel, viel geringer. Der Container ist halt super leichtgewichtig, eine virtuelle Maschine emuliert einen Computer. Da kann man sich vorstellen, dass da halt deutlich mehr an Ressourcen benötigt wird. Also auf der Ebene kann man signifikante, fundamentale und sehr, sehr nachhaltige Kosteneinsparungen erzielen. Das Ganze, und da sind wir wieder bei dem, was auch Leander vorhin gesagt hat, kommt aber mit einem Preis. Die Software muss es unterstützen.
Jetzt noch eine Abschlussfrage. Ihr seid beides Experten, ihr beides arbeitet beide in Unternehmen, die die Firmen helfen, diesen Weg zu gehen. Jeder für sich. Was meint ihr, ist der erste Schritt, den ein Unternehmen gehen muss, wenn es in die Cloud oder in Native Cloud-Entwicklung gehen möchte? Was ist das Erste, was ein Unternehmen sich überlegen muss? Leander, vielleicht startest du einfach mal.
Sehr gerne. Also das Erste, was man auf dieser Reise auf jeden Fall mal tun sollte, ist einen Plan aufstellen, Transparenz herstellen über was habe ich überhaupt, für welche Dinge macht welcher, ich sag mal, Migrationsansatz überhaupt Sinn, ja, wo ist es vielleicht doch nur das Lift and Shift, wo ist es ein Abschalten, brauche ich überhaupt nicht mehr, wo investiere ich doch etwas mehr Zeit, die Anwendung umzubauen, das sollte vorher gut überlegt sein, ja, also wirklich Single Source of Truth herstellen, Analyse machen, Plan aufstellen. Und dann erst loslegen, dann erst loslaufen, mit dem ersten kleinen, ja, mit der ersten kleinen Anwendung, mit dem ersten kleinen System, was man umstellt, um auch die Erfahrungen zu machen. Aber ohne diesen Plan, ohne diese Transparenz, da ist die Reise eher, man läuft blind los am Ende des Tages, ja. Also es braucht diesen Plan, es braucht die Transparenz über was habe ich und wo möchte ich hin mit was.
Carsten?
Ja, also wir sehen das tatsächlich auch als ein Prozess, als ein Stufenmodell. Und die erste Stufe ist immer Bestandsaufnahme. Wo bin ich? Was habe ich? Und nicht irgendwie das Ziel schon von vornherein definieren, sondern Bestandsaufnahme machen, auch schauen, was kann ich infrastrukturell, was kann ich softwaretechnisch überhaupt dann irgendwohin migrieren. Also erstmal gucken, wie cloudfähig ist das überhaupt, was ich habe? Eine Strategie entwickeln. Und erst dann, wie Leander schon gesagt hat, anfangen, überhaupt über eine Migration nachzudenken, erste Leuchtturmprojekte machen, sukzessive Erfahrungen sammeln. Die meisten Organisationen, die in solchen Umfeldern scheitern, machen keine Bestandsaufnahme, die laufen einfach los. Und das ist halt tatsächlich das, was halt, was dann auch zu Ängsten führt. Thema Security, Thema Prozesse, Thema Wissen. Wenn ich weiß, wo ich stehe, wenn ich weiß, was ich habe, wenn ich weiß, was läuft und wenn ich weiß, wie ich es zukünftig gerne haben möchte, dann kann ich die Sachen alle auch dahin entwickeln. Bestandsaufnahme ist der allererste Schritt und das muss schonungslos sein. Und das sollte nicht mit einer Art Bias passieren, wo ich sage, das muss jetzt aber in die Cloud. Wenn es nicht in die Cloud kann, kann es nicht in die Cloud. Und das gehört halt auch mit dazu, diese Rahmenbedingungen abzustecken und dann zu verstehen, und zu erarbeiten, was geht jetzt überhaupt und wie geht's und in welcher Reihenfolge. Bestandsaufnahme, dann Strategie und dann loslaufen.
Super, vielen Dank. Ich glaube, jetzt hören wir mal mit dem Fachthema auf. Ihr habt unwahrscheinlich viele tolle Beispiele gebracht und auch Wege aufgezeigt. Ich möchte zum Schluss nochmal auf eure Unternehmen zurückkommen. Wir hatten im Vorgespräch auch dargestellt, dass ihr natürlich wachsen möchtet, dass ihr Mitarbeiter sucht. Und vielleicht gebe ich euch beiden jetzt noch mal ganz kurz die Chance, euer Unternehmen darzustellen und vielleicht einen kurzen Aufruf zu machen, wen ihr sucht und warum ihr das beste Unternehmen seid. Ihr seid keine Konkurrenz. Die einen sind in Berlin, die anderen sind in München. Jetzt habt ihr die Chance, noch mal den Aufruf für die Bewerber zu machen.
Cloudical ist eine Firma, die ganz stark in Richtung Cloud-Nativität sich entwickelt, die ganz stark auf Open Source setzt. Für uns ist Open Source halt das erste Mittel, das wir einsetzen und nicht eines unter vielen. Wir sind extrem in diesem GitOps-Denken drin, extrem in diesem cloud-nativen Lösungsdenken drin. Natürlich verstehen wir auch, dass nicht alles cloud-nativ sein kann. Bei uns hat man die Chance, tatsächlich reinzuwachsen, zu lernen, Erfahrungen zu sammeln, sich auch mal eine blutige Nase zu holen. Und kurz gesagt, das alles in einem kleinen, startupigen Umfeld mit einem Team, was einfach wild ist zu lernen, was auch wild ist, sein Wissen weiterzugeben und was einfach großartig ist. Und man kann bei uns, und Achtung, da sind wir vielleicht doch Konkurrenz, remote arbeiten, 100%. Das ist bei uns gar kein Problem. Was wir suchen, sind auf jeden Fall Menschen, die lernen wollen. Bei uns ist nicht notwendig, dass man vorher schon eine Cloud-Erfahrung hat. Also wir haben Leute, die waren vorher im Windows-Umfeld unterwegs, die haben wir umgeschult, die haben wir in die Themen mit reingebracht. Das ist kein Problem. Wir brauchen aber Leute, die lernen wollen, die auch bereit sind, aus ihrer Komfortzone rauszukommen und die einfach Geiles am Puls der Zeit aufbauen wollen. Mentalität und Mindset sind wichtiger als die echten Skills. Von den Rollen her, weil Skills kann man entwickeln. Von den Rollen her, wir suchen definitiv Architekten. Ich glaube, wie jeder in dem Umfeld. Oder Leute, die Architekten oder Architektinnen werden wollen. Wir suchen aber auch Engineers, die also quasi Plattformen bereitstellen wollen und Leute, die einfach auch in den Betrieb reinschnuppern wollen.
Lerner, was sucht ihr?
Gut, dann mache ich mal weiter. Also, ich meine, wir verstehen uns als Ökosystem für exzellentes Software Engineering. Wir wollen coole Projekte machen, ja, coole neue Projekte machen. Und ich meine, wir suchen Menschen, wir suchen neue Kollegen, die ja, Spaß an Technologie haben, die Spaß an der Anwendungsentwicklung haben, die Spaß haben, im Team zu arbeiten, die Spaß dran haben zu lernen. Auch bei uns Hybrid, Remote, On-site, alles möglich. Ja, ich glaube, das ist im Jahr 2023 überhaupt keine Frage mehr, sondern da sind verschiedenste Zusammenarbeitsmodelle ganz klar und natürlich geworden. Aber primär Software-Ingenieure unterschiedlichster ja, Reife, frisch von der Universität, genauso wie schon 5 Jahre im Beruf, Architekten, Plattform-Engineers, das sind die Kollegen, die wir momentan am meisten suchen.
Ja, super. Vielen Dank für den Aufruf nochmal. Ja, Carsten Lerner, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, ich habe heute gelernt, dass jedes Unternehmen seinen eigenen Weg in die Cloud finden muss oder auch mit Cloud Native zu arbeiten, aber dass die Möglichkeiten sehr vielfältig sind und jede Herausforderung da auch anpassbar ist und ihr gemeinsam mit dem Kunden in der Lage seid, die richtige Lösung zu finden. Ich glaube, das war ja auch das, worum es heute zum Teil ging. Und ja, nochmal danke für euren Appell an all die Software-Ingenieure und Architekten draußen, die vielleicht hybrid bei euch arbeiten möchten. Ja, danke an euch. Weiterhin viel Erfolg auf diesem Weg. Es ist ein Weg, der nicht mehr ganz so neu ist, aber für manche eben noch nicht gegangen wurde. Danke, dass ihr da wart und weiterhin viel Erfolg.
Danke für das Interview.
Dankeschön.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.